Schloss Brösels für Kids mit Katrin Bragagna.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer historischen Sendung über Schloss Brösels. Für die Gestaltung dieser Sendung ist die Klasse 2b der Mittelschule Kassel-Rutt verantwortlich. Die Klasse hat gemeinsam mit ihrem Lehrer Elmar Bergmann einen Schlossführer erarbeitet und herausgegeben. Elmar Bergmann erzählt, wie es dazu gekommen ist.
Als Deutsch- und Geschichtelehrer war es mir ein Anliegen, mit meiner Klasse ein Geschichte-Deutsch-Kombinationsprojekt abzuwickeln. Es ist im letzten Jahr ein Schlossführer erschienen, den ich geschrieben habe, und ich habe eben diese Idee aufgegriffen noch einmal, um daraus mit meiner Klasse einen Kinderschlossführer zu machen. Und dabei wollte ich einige Ziele abdecken. Also erstmal wollte ich den Schülern zeigen, wie ein Buch entsteht. Sie waren ja praktisch live mit dabei bei der Entstehung des Buches. Ich habe einige Ideen ja schon gehabt und habe dann die Schüler aufgefordert, sich selbst auch noch Gedanken zu machen, was sie gern in einem Kinderschlossführer vertreten haben möchten. Die Kinder haben eine Menge Beiträge geliefert und wir haben die dann durchbesprochen und entsprechende Ergänzungen zu meinem Konzept gemacht. Dann habe ich die Texte in einigen Monaten geschrieben und dann den Schülern vorgelegt. Und die Schüler haben einen neuen Auftrag bekommen, und zwar sollten sie meine Texte aufgrund von Verständlichkeit durchchecken und evaluieren und eben dann mir rückmelden, was sie nicht gut verstanden haben und was schon. Und nach diesem Prozess haben wir dann gemeinsam die Texte so weit umgestrickt, dass sie für die Klasse eigentlich durchgängig verständlich waren. Dann das nächste war, dass wir dann dran gegangen sind, aus diesem Manuskript ein Buch zu machen. Und zwar mit allen Phasen, die dazugehören. Es wurden Bilder gemacht, die Kinder haben selbst Beiträge geliefert, ich habe Fotos beigesteuert. Und dann haben wir einen Verlag gesucht, der bereit war, dieses Manuskript in Form eines Buches dann herauszugeben. Der Verlag Vega. Wir haben die Kosten abgeklärt, indem wir nach Sponsoren gesucht haben. Dann wurde das Cover erstellt. Und dann sind wir gemeinsam zum Vega, um die Druckvorstufe mitzuerleben. Die Kinder haben gesehen, wie aus dieser Computerdatei Druckplatten entstehen und waren bei den ersten 8 Seiten live mit dabei, die von unserem Buch dann gedruckt wurden.
Wie dieses Buch entstanden ist und was es alles zu bedenken gilt, wenn man selbst ein Buch herausgeben möchte, wissen Barbara Gamper und Elena Wendt.
Der Autor hat vor, ein Buch zu schreiben. Er hat eine Idee und so entsteht das Manuskript. Er sucht sich einen Verlag und spricht dort vor. Es folgt die Korrektur und die Bebilderung, sowie die Quellenangabe. Schließlich sucht er Sponsoren und bespricht sich mit ihnen. Das Buch kommt in die Druckvorstufe und das Buchformat wird bestimmt. Das heißt, die Schrift, das Papier, der Umschlag, die Heftung und Bindung wird festgelegt, alles Technische halt. Das Buch wird auf jeweils 8 Seiten auf 4 Metallplatten in den 3 Grundfarben Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz gedruckt. So entstehen nach 4 Durchläufen die Seiten in den korrekten Farben.
Das Buch wird von jemand anderem gebunden. Danach wird die ISBN-Nummer zugeteilt, mit deren Hilfe das Buch auf der ganzen Welt gekauft werden kann.
Die ISBN-Nummer. Die ISBN-Nummer besteht aus 5 durch Bindestrichen getrennten Teilen. Teil 1. Das Präfix. Das Präfix ist die Mediennummer und sagt, dass es ein Buch ist. 978 ist es bei unserem Buch. Teil 2. Die Gruppennummer oder auch Ländernummer. 88 ist von Italien und 3 von Österreich. Teil 3. Die Verlagsnummer. Diese Zahl kann beliebig lang sein. Die Nummer von Vega ist 6563. Teil 4, die Titelnummer. Diese kann ebenfalls beliebig lang sein und wird vom Verlag gegeben. In unserem Fall ist es 106. Teil 5, die Prüfziffer. Sie wird durch einen arithmetischen Prozess ermittelt. Stimmt diese Zahl, so stimmt auch die restliche ISBN-Nummer. In unserem Fall ist es die Nummer 5. Eine ISBN-Nummer ist nicht kostenlos, sondern kostet 450 Euro.
Im Buch Schloss Brösels für Kids wird das Leben in mittelalterlichen Dörfern und auf mittelalterlichen Burgen beschrieben. Die Beschreibungen erfolgen anhand von Schloss Brösels, Völs und der Person Leonhard von Völs. Im Rahmen unserer Sendung stellen die Schülerinnen und Schüler jene Aspekte des mittelalterlichen Lebens vor, die sie besonders beeindruckend, interessant oder lustig finden. Karin Silbernagel erklärt uns, woher der Name Brösels kommt.
Brösels kommt von Castrum Brösulis, was vor 1000 Jahren in etwa so viel bedeutete wie befestigte Anlage des Bischofs. Vor rund 30 Generationen hatte der Bischof von Brixen hier in der Gegend einige Höfe, die einen Teil der Ernte an ihn abgeben mussten. Das Eintreiben machten meist Adelige, die Herren von Völs, die zuerst in Völs, später auf dem Pulverturm in Brösels ihre Wohnstatt hatten. Aus Castrum Brösulis wurde durch sprachliche Abnutzung erst Brösel, dann Brösels, aufgeschrieben Brösels. Wie es zum Ö kommt? Deutsche Gäste haben sehr oft Probleme mit unserem Dialekt, aber auch für uns war Deutsch eine Fremdsprache. Nun ja, bis vor 1300 Jahren. Da haben die Bayern unsere ladinisch sprechenden Vorfahren nämlich gründlich eingedeutscht. Noch eine Zeitstufe vorher sprachen wir Rätisch. Das erste Kolonialvolk bei uns waren die Römer, 700 Jahre später die Bajuwaren. Also in unserem Dialekt wird das E meistens sehr geschlossen ausgesprochen. Ein Beispiel, Bett. Dieses Wort könnte im Hochdeutschen ohne weiteres ein Ä beinhalten, wird aber im Dialekt fast wie Bett gesprochen. So wurde aus dem Brösulis ein Brösels. Im Italienischen ist das ursprüngliche Wort noch deutlich auszumachen. Brösule.
Wie das Schloss aussieht und was es dort alles zu entdecken gibt, werden wir im Laufe der Sendung noch erfahren. Zunächst wird mir aber Denise Meyerl einige Fragen zu Leonhard dem Älteren, Freiherr von Völs Colonna und seiner Familie beantworten. Wer waren die Eltern von Leonhard von Völs?
Die Mutter heißt Dorothea von Weineck und der Vater heißt Kaspar Felser.
Wann hat Leonhard von Völs gelebt?
Er ist 1458 geboren und 1530 gestorben. Er wurde 72 Jahre alt.
Hatte Leonhard Geschwister?
Ja, zwei Brüder und drei Schwestern. Die Brüder heißen Michael und Thomas und die Schwestern heißen Elisabeth, Margareta und Apollonia.
Wie viele Kinder hatte Leonhard?
Er hatte 5 Kinder, 2 Söhne mit der ersten Frau Regina von Thun und 3 Töchter mit Katharina von Firmian, die zweite Frau. Mit der dritten Frau Ursula von Montfort hatte er keine Kinder. Die Söhne heißen Christoph Mattes und Melchior und die Töchter heißen Elisabeth, Sidonia und den dritten Namen weiß man nicht.
Leonhard lebte natürlich nicht alleine im Schloss. Neben seinen Frauen lebten auch Wäscherinnen, Köchinnen und Mägde auf dem Schloss. Diese wurden als Weiber bezeichnet. Was aber ist der Unterschied zwischen Weibern und Frauen?
Frauen waren die Adeligen, Ehefrauen des Leonhards, Anverwandte aus dem Adelstand. Weiber waren Mägde, die alles besorgten und alle Arbeiten erledigten. Zum Beispiel besorgten sie die Wäsche, beheizten den einzigen Ofen, putzten und fegten den Schlosshof und so weiter. Frauen und Weiber starben oft schon bei der Geburt ihrer Kinder, da es im Mittelalter noch keine ärztliche Versorgung gab.
Im Mittelalter gab es noch andere Gefahren als den Tod bei einer Geburt. So fürchtete man sich zum Beispiel vor Hexen. Karin Jasekova, Gina Berischer, Elisa Stauder, Sebastian Häufler, Sophia Marmsohler, Alessia Forker, Jenny Gasser, Josef Obexer und Peter Weißenecker wissen Bescheid, wer diese Hexe waren und welches Schicksal sie erleiden mussten.
In Schloss Brösels fanden 2 Hexenprozesse statt, 1506 und 1510.
Man hat 9 von 28 Hexen auf den Scheiterhaufen gebracht. Anna Oberharderin, Juliana Winklerin, Anna Miolerin,
Magdalena Astnerin, Kunigunde Bodenlangin, Katharina Haselriederin, Anna Jobstin, die Mesnerin von St. Christiansen und die Katharina Mosnerin.
Die Foltern waren das Vorzeigen der Folterinstrumente, dann kam das Samenschrauben, dann das Kurzschließen und zum Schluss noch das Aufziehen.
Die Hexenprozesse überzogen ganz Europa und vorsichtigen Schätzungen zufolge erlitten 40.000 Menschen einen schrecklichen Tod auf dem Scheiterhaufen. Andere Forscher kamen auf 200.000 Menschen.
Es wurden 30 Mitbürger verbrannt, 28 Frauen und 2 Männer.
Bei den Hexenprozessen sagten die Hexen schon gleich, dass sie Hexen sind, dass sie die Folter hinter sich hatten, aber sie wurden auch gefoltert danach, weil sie noch die anderen sagen mussten, die dabei waren.
Nicht alle Leute im Mittelalter lebten auf einem Schloss. Dies war den Adeligen vorbehalten. Die meisten Menschen in Völs waren jedoch Bauern, die ihrem Herrn Abgaben leisten mussten. Laurin Senone und Josef Obexer haben sich über das harte Leben der Bauern informiert.
Bauer war früher kein Begriff. Man nannte sie Baumann, Mehrzahl Bauleute. Zur damaligen Zeit waren die wenigsten Bauern frei. Fast alle Bauern waren Grundhörige. Sie mussten den Grundherren Leistung beibringen, wie Naturabgaben abgeben. Hand- und Spandienst und Robot. Heißt, dass sie gewisse Dinge wie Mähen für den Herrn tun muss.
Eins kann man aber schon sagen, die Tiroler Bauern hatten schon Glück. Sie mussten nur ihr eigenes Land verteidigen, dafür mussten sie nicht in den Krieg ziehen. Ich stelle euch jetzt vor, wie viel so ein Bauer im Mittelalter abgeben musste. Nehmen wir den Schandelhof in Völz her. Er musste zu Martini 16 Star Herbstweizen, 16 Star Roggen, 15 Star Gerste und 11 Star Hafer, dazu ein Gulden, 18 Kreuzer Geld, ein Kitz, 31 Eier, eine Legehenne und 2 Hühner. Ein Star war 29,5 Liter Korn. Weil Herr Leonhard nicht wusste, was tun mit den ganzen Korn und Ziegen und Hühner, brachte er es nach Bozen auf den Kornplatz. Dort wurde es sauber abgewogen und verkauft. Bei der Weinernte, die ja nicht jedes Jahr zur gleichen Zeit erfolgte, musste er 2 Jahre weißen Most und einen Tag Robert im Schloss machen. Ein Mostjahre ist gleich 82 Liter Wein.
Auf Schloss Brösels, aber auch in Völs lebten natürlich nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Wie deren Alltag ausgesehen hat, weiß Sophia Marmsoller.
Über Kinder ist wenig bekannt. Es gibt ein Buch, das 2000 Jahre Kindheitsgeschichte zum Thema hat. Es trägt den Titel »Hörst du die Kinder weinen?« Kinder galten vor 500 Jahren auch als unfertige Erwachsene. Sie starben manchmal schon im Verlaufe des ersten Lebensjahres oder schon bei der Geburt. Kinder wurden sehr viel geschlagen, da man dachte, sie hätten einen verderblichen Charakter. In Adelshäusern vergnügten sich Dienstmädchen mit Bindelkinder. Das sind Kinder, die mit Verband eingewickelt sind. Manchmal starben Kinder auch dabei. Kinder gingen schon ab dem frühen Frühjahr bis in den späten Herbst hinein barfuß. Körperpflege war damals nicht wichtig. Kinder leisteten schon im zarten Alter schwere körperliche Arbeiten. Kinder arbeiteten schon mit 5 bis 6 Jahren in Bergwerken, daher entstand das Fabelwesen der Zwerg, weil Kinder in Bergwerken nicht wachsen konnten, weil Kinder ohne Kalzium und ohne Sonnenlicht nicht wachsen konnten. Sie krochen als Schornsteinfeger durch Kamine oder schleppten Bausteine auf Baustellen. Und das 6-mal die Woche. Niemand kam das seltsam vor oder gar falsch. Essen gab es auch nicht umsonst. Kinder aßen manchmal einen Brei mit Früchten und Pilzen aus der Jahreszeit.
Heute stellen Ihnen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b der Mittelschule Kastelruth Schloss Brösels vor. Im vergangenen Jahr haben sie sich damit intensiv beschäftigt und sind nun zu Experten für das mittelalterliche Schloss geworden. Denise Meyerl, Alma Seebacher, Gina Berischer und Alessia Focker beschreiben uns Tore und Türme von Schloss Brösels.
Es gab 2 Tore, ein großes und ein kleines. Das kleine für den Boten und das große für edle Ritter mit ihren stolzen Pfarren. Die Länge des kleinen Tores beträgt 60 cm. Die Höhe war 1,15 Meter nur hoch.
Was war mit den Pechnasen? Die Pechnasen sind etwa 8 bis 9 Meter hoch. Es war meistens ein sehr heißer Wachs oder anderes und es wurde auf die Feinde runtergeschüttet, als sie vor dem Tor standen. Aber man glaubt, dass man die nie benutzt hat, weil sie sonst das Wappen ruiniert hätten.
Wie groß war das Tor? Das Haupttor war 4,91 Meter lang und 7 cm dick.
Zweiter Torturm ist dreistöckig und hat Schießhachteln.
Dritter Torturm hat das Andreaskreuz auf der Tür.
Türkenturm hat auf dem Dach einen Halbmond.
Sternturm. Er heißt Sternturm, weil die Sternzeichen auf der Sonnenuhr sind.
Erster Bergfried ist der größte Turm.
Zweiter Bergfried. Darunter ist das Verlies. Das ist ein Gefängnis. Tischlerhaus ist ein umgebauter Turm.
Beim zweiten Torturm gab es drei Stöcke. In den ersten Stock kam man mit einer Tür, aber die Tür ist noch zu. Aber die macht man jetzt bald auf, versucht sie halt aufzumachen.
Es sind drei Skischachten, eine für die Hakenbüchse und die beiden für die Kanonen.
Beim zweiten Torturm sieht man den Riegel von dem Schloss. Es gab eine Führung, man drückte den Balken gerade zum Schloss und dann drückte man ihn herunter.
Das Tor war aber fast nie zu.
Der dritte Torturm.
Wenn man den dritten Torturm von vorne anschaut, fällt einem zuerst der großzügige Eingang auf, mit dem aus Sandstein verzierten Rahmen.
Aber wenn man zum Beispiel mit einer Kutsche beim Sandstein anstößt, wurde er kaputt und bröselte ab. Deshalb baute man unten an den Sandstein ein Stück Porphyr. Denn Porphyr war sehr hart und so beschädigte man den Sandstein nicht mehr.
Es gab auch zwei Schießschachten. Links und rechts war jeweils ein Schießschacht angebracht.
Auf dem Tor des dritten Torturms war das Andreaskreuz gemalt. Das soll heißen, das Böse soll mir vom Leib bleiben.
Neben dem Tor war im Mauer eine Kranichmutter, die sein Junges füttert, eingemeißelt. Das soll heißen, jeder Bettler ist willkommen.
Ober dem Eingang zum dritten Torturm stand das Jahr, in dem der dritte Torturm erbaut wurde. Darüber war das Pfälzer Wappen. Darüber waren ein kleiner Balkon und eine Freske.
Durchschreitet man das Haupttor, gelangt man in den Schlosshof, welchen Elena Wendt und Sophia Marmsohler genauer unter die Lupe genommen haben.
Der Schlosshof ist am Boden mit Steinen gepflastert. Darunter liegt eine Wasserzisterne. Diese ist 9 Meter lang, 3 Meter hoch und 5 Meter breit. Durch diese wird Wasser in den Brunnen geleitet, ebenfalls durch drei große Regenrinnen.
Im Schlosshof gibt es auch den Sternturm. Er heißt so, weil er Sternzeichen oben bei der Uhr hat. Und neben dem Sternturm gibt es die Waffenkammer und das Verlies.
Über der Bogenhalle ist eine Loggia.
Vom Schlosshof aus kann man die verschiedenen Gebäude des Schlosses betreten. Eine kleine Auswahl der zu besichtigenden Räume stellen uns die Schülerinnen und Schüler vor. Benjamin Schieder und Maximilian Meyerl haben sich gefragt, woher das Tischlerhaus seinen Namen hat.
Das Tischlerhaus ist ein umgebauter Turm. Das sieht man an der halbrunden Außenseite.
Man glaubt, dass es ein Tischlerhaus war, weil viel darin aus Holz ist und man fand darin viele Funde von Schloss Brösels.
Klaus Mulzer hat sich in der Waffenkammer umgesehen.
Die Waffenkammer hat erst der Pfeilersaal geheißen, weil vier Pfeiler sind. Aber das ist eine Sache aus der Zeit von Leonhard. Die anderen Sachen sind aus verschiedenen Zeiten, weil das ist eine Sammlung, die Kofler-Sammlung, und die ist auf dem Schlosshof neben dem Sternturm.
Natürlich sieht man in der Waffenkammer auch mittelalterliche Waffen. Aber wie sahen diese Waffen aus und welche Funktion hatten sie?
Die Hakenbüchse hatte bei dem unteren, vorderen Teil des Laufes einen Haken. Der wurde hinter dem Brett bei der Schießscharte eingehakt. Die Muskete wog 15 Kilogramm und musste auf ein Stativ abgestützt werden. Die Arkebuse war leichter und konnte auch von einem Reiter bedient werden. Die Kanone wurde schon damals verwendet und sie verschoss 100 Kilogramm schwere Steinkugeln. Und die größte war die Weckauf von Maximilian I. Die Armbrust bestand aus einem halben Holz, der ist hochgiftig für Mensch und Tier. Und die Sehne war ein Hanfseil. Es gab vier Arten, die Armbrust zu spannen, mit der Hand, mit dem Fuß, mit einem Zahnrad und mit einer Kurbel. Die Hellebarde war eine Mehrzweckswaffe. Sie hatte einen Spieß, einen Haken und eine Halbmondaxt. Der Haken wurde dazu verwendet, um die Reiter vom Pferd zu ziehen und danach mit dem Spieß zu ermorden. Und die Halbmondaxt, um den Pferden die Füße abzuhacken.
Im Kampf waren Wappen und Schilde von unverkennbarem Wert. Sie ermöglichten es, den Freund vom Feind zu unterscheiden. In einer akustischen Collage halten die Schülerinnen und Schüler aus Kastelruth die wichtigsten Merkmale von Wappen und Schild fest.
Das Wappen kommt vom Mittelhochdeutschen und heißt Waffen.
Wappen sind ein bildhaftes Zeichen für eine Adelsfamilie und sie müssen aus weiter Entfernung erkennbar sein.
Wappen, das heißt der Wappen und das Verkehrsschild heißt das Wappen.
Das Schild ist ein Verkehrsschild und der Schild ist ein Schild von einem Ritter.
Der Landesfürst erlaubt einen Adeling, das Wappen zu führen, indem er einen Filiationsbrief erhaltet.
Die Wappen werden verliehen.
Beim Schild ist meist auch noch ein Oberschild. Das sind so Umrandungen, so Verzierungen oder Schildhalter.
Herr Leonhardt hatte einen Freund von den Colonna und den lernte er 1487 in London,
in Venedig
kennen. Und daher durfte er eine Säule in sein Wappen führen.
Aber er nahm die Säule erst in sein Wappen auf, als Ulrich von Matsch gestorben war. Weil das war ein Graf und der würde ihn umbringen, weil der auch die Säule in seinem Wappen hatte.
Im Wappen gibt es zwei Metallfarben, Silber und Gold und fünf Mineralfarben, Rot, Grün, Gelb, Blau und Schwarz.
Das Wappen kann in mehreren Teilen unterteilt werden, schräg, in Vierteln.
Die Wappenexperten sind die Herolde und sie wussten, welche Wappen im Wappenbuch, also im Adelsmatrikel, vorkamen.
Ein weiteres Erkennungszeichen im Mittelalter waren Siegel. Sie erlaubten es festzustellen, ob ein Brief echt war.
Welche Formen gab es bei den Siegeln? Es gab rund, oval und spitzoval. Für die Klöster nahm man normalerweise oval und spitzoval, für die Könige rund.
Was bedeutet der Begriff Bettschaft? Bettschaft bedeutet Siegelstempel. Darunter befindet sich das Siegelbild.
Siegellack wird aus den Ausscheidungen der Lackschildläuse gewonnen, die den Saft der Pappelfeige schlürfen. Das darin enthaltene Harz scheiden sie aus.
Schellack. Um Siegellack zu erhalten, muss man Pinienöl, Terpentinöl und Zinnober dazugeben.
Es gab auch verschiedene Farben bei den Siegeln. Rot war den Fürsten vorbehalten, grün den Klöstern.
Das Siegelbett war das untere Bild des Stempels.
Nun aber wieder zurück zu den einzelnen Räumen von Schloss Brösels. Wie der Rittersaal aussieht, wissen Jenny Gasser und Karin Silbernagel.
Im Rittersaal besteht das meiste aus Holz. Wie der Rittersaal aber ursprünglich aussah, weiß man jetzt nicht mehr. Ein Besitzer von Schloss Brösels verliebte sich so in das Schloss, weil der Rittersaal aber völlig kahl war, brachte er Möbel aus einer Kirche her. Jetzt befindet sich im Rittersaal ein Schrank mit noch einem Schränkchen als Muster, zwei Stühle und zwei Bänke. Es befindet sich auch noch dort eine Empore mit Maria, Josef und dem Jesuskind darauf und den Heiligen Drei Königen und dem Wappen von Völz, Kastelruth und Dirsch.
Elisa Stauder und Sina Weißenecker haben es sich im Kaminzimmer gemütlich gemacht und erzählen uns, was es dort zu bestaunen gibt.
Im Kaminzimmer befindet sich die 500 Jahre alte Balkendecke, die damals mit Kalk bestrichen wurde wegen der Pest. Und dort wurde darüber gemalt. Und man sieht auch noch die darüber gemalten Holzmaserungen.
Im Kaminzimmer gibt es den einzigen offenen Kamin. Im Kaminzimmer befindet sich eine Truhe.
Sie hat eine Schlüsselrutsche, damit man sie auch in der Nacht öffnen kann.
Die Schiebefenster gibt es nur im Kaminzimmer.
Zu einem mittelalterlichen Schloss gehört natürlich auch eine Schlosskapelle. Heute ist diese besonders interessant, weil sie die einzige erhaltene Abbildung von Leonhard dem Älteren beherbergt, wissen Barbara Gamper und Karin Jasekova.
Die Schlosskapelle hat ein Netzgewölbe und an der Decke sind Sekomalereien, an den Wänden allerdings sind Fresken.
In Schloss Brösels gibt es das einzige Bild von Leonhard. Es befindet sich in der Schlosskapelle, die der heiligen Anna geweiht ist. Leonhard hatte drei Frauen. Auf dem Bild sieht man aber nur zwei Frauen, weil die dritte damals noch nicht gelebt hatte. Auf dem Bild sieht man auch noch seine zwei Kinder, Christoph Mattes und Melchior. Die heilige Maria hält das Jesukind in der Hand und die zwei Engel halten ihren Mantel über die Fösterfamilie, damit sie geschützt sind.
An Feiertagen war der Altar geöffnet und man konnte auf dem linken Altarflügel oben den heiligen Leonhard sehen, darunter die heilige Katharina. Sie waren die Namenspatronen von Leonhard von Völs und seiner zweiten Frau Katharina von Firmian. Auf dem rechten Altarflügel sieht man oben den heiligen Valentin und darunter die heilige Barbara. Die heilige Barbara war abgebildet, da sie die Schutzpatronin der Bergleute war und Leonhard Vorsitzender beim Salzmeier in Hall in Tirol war. An Werktagen war der Altar geschlossen und man konnte auf dem linken Altarflügel oben die Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind und der heiligen Anna sehen. Darunter waren Cosmas und Damian, die ein Reagenzglas und Kräuter in den Händen halten. Beim linken Altarflügel im oberen Eck wurde Hieronymus, der Kirchenvater, abgebildet mit einem Löwen. Darunter Rochus und Sebastian, denn sie sind die Schutzpatronen der Pest. Leonhard hatte auf dem Bild auf dem Sonntagsaltar einen Hut mit Federn sowie Handschuhen. Er hat Schützer an der Schulter und am Oberarm. Er trägt auch einen Rock und Stiefel in Silber, die an der Ferse eine kleine Stange mit einem Stern hat. Die Kinder tragen wie Leonhard einen Rock und silberne Schützer. Auch sie tragen eine Kopfbedeckung.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b der Mittelschule Kastelruth haben uns Schloss Brösels beschrieben, über die Personen, die auf dem Schloss lebten, gesprochen und uns Leonhard von Völs und seine Familie vorgestellt. Wie aber sah das Leben auf dem Schloss aus? Auch darauf haben die Schülerinnen und Schüler eine Antwort. Peter Weißnecker und Sebastian Häufler haben sich erkundigt, wo und vor allem wie man im mittelalterlichen Schloss geschlafen hat.
Du musst wissen, dass sich Adelige von Bauern auch darin unterscheiden, wie sie schliefen. Bauern schliefen zumeist mit dem Vieh zusammen. Denk an Ochs und Esel in der Krippe. Früher schlief man auch meist mit der Familie eng aneinander gequetscht in Strohlager, weil das an kalten Wintertagen Wärme spendete.
Kennst du den Ausdruck ab in die Kiste mit dir? Da stammt aus der Adeligenzeit und aus der Zeit von Leonhards Kistenbetten. Kistenbetten sind Kisten mit hochgezogenen Seitenwänden und eine Decke über den Kopf. Die hochgezogenen Seitenwänden sind dazu gedacht, dass Zugluft nicht in die Kiste gelangt und die Decke über den Kopf, dass Tiere sowie Spinnen nicht von der Luft in die Kiste gelangten. Früher schlief man meist in Sitzen, weil sie das Schlafen im Liegen an den Tod erinnerte und weil sie dachten, dass da die Tiere in ihre Löcher gelangten, sowie Ohrlöcher, Mund- oder Nasenlöcher. Eine eklige Vorstellung.
Früher verwendete man wohl auch keine Matratzen, wie wir sie heute verwenden. Früher verwendete man wohl Stroh, darauf ein Fell und ein weiteres Fell diente als Bettdecke. Ich habe etwas vergessen. Oh, ich hab's. Das Nachtgeschirr. Beinahe hatte ich das Nachtgeschirr vergessen. Ich glaube, ich schulde dir eine Erklärung. Das Nachtgeschirr bedeutet dasselbe wie Nachttopf, den man unter dem Bett versteckte, um nicht durch die Dunkelheit in die Latrine zu müssen.
Natürlich musste man auch im Mittelalter essen, um zu überleben. Was auf dem Speiseplan stand und wie man die Lebensmittel erhielt, erzählen uns Elena Wendt und Franziska Trocker.
Vor 500 Jahren bestand die Hauptnahrung aus einem Getreidebrei, der je nach Jahreszeit mit Pilzen, Kräutern oder einem Stück Geseichtem angereichert war.
Man war Selbstversorger und verwendete den verfügbaren Grund, um Getreide anzubauen. Man baute Roggen,
Weizen,
Gerste,
Hirse,
Hafer
und Buchweizen an. Bäuerinnen bauten in ihren Gärten Kräuter,
Knoblauch,
Zwiebel,
Kohl
und Lauch an. Sie aßen Hülsenfrüchte wie Bohnen,
Erbsen
oder Linsen.
1498 wurde Leonhard von Fels Landeshauptmann und Burggraf von Tirol. 1522 wurde er Freiherr und war damit verantwortlich, was die Bauleute zu essen bekamen.
An kirchlichen Großfesten wie Weihnachten oder Ostern gab es auch im bäuerlichen Haushalt Fleisch. Da sich jeder Baumann ein Schwein hielt, musste es an diesen Tagen gnadenlos dran glauben.
Ihr Futter wurde ihnen nicht aus vollen Kübeln in den Trog geschüttet, sondern die Kinder trieben es in den Wald, wo es sich von Bucheckern,
Eicheln,
Gräsern
und Samen den Wanst vollstopften. Es gab keinen Kühlschrank. Als geschlachtet wurde, wurde ein Teil des Fleisches verzehrt.
Man bökelte,
seichte
und trocknete das Fleisch.
Beim Bökeln gab man in einen großen Holzkübel Salz, das Fleisch und mehrere Kräuter. Das Salz entzog dem Fleisch die Flüssigkeit.
Jagen war Herrensache. Bauleute durften nicht jagen. Sie durften nicht mal Rehe, Wildschweine oder Hirsche von ihrem eigenen Feld vertreiben.
Sie mussten sich an der Jagd beteiligen, indem sie mit ihren Stöcken und Kübeln Krach machten, um den Adeligen das Wild zuzutreiben.
Es gab keine Lebensmittelgeschäfte. Alles stammte vom Baumann. Bis auf kleinere Ausnahmen, die vom Bozner Obstmarkt kamen, bei dem es durchaus kleinere Leckereien aus Norditalien gab.
Was es alles nicht gab. Es gab keine Peperoni, keine Kartoffeln, keine Tomaten, keinen Mais, keine Kakaobohnen und keine Kaffeebohnen, da diese Produkte aus Südamerika stammten und es zu dieser Zeit noch nicht entdeckt war.
Ein großes Problem bereitete den damaligen Menschen das Antoniusfeuer, das auf dem Mutterkorn wächst.
Ausgelöst vom sogenannten Mutterkorn, das auf Getreide wächst, wenn es von einem bestimmten Getreidepilz befallen wird. Sein Verzehr führte zu Geschwüren auf dem ganzen Körper und zu Halluzinationen.
Fasten. An einem Drittel des Jahres, das sind ganze 4 Monate, musste gefastet werden. Da war der Verzehr von warmblütigen Tieren verboten, hingegen der von kaltblütigen Tieren erlaubt. Kaltblütige Tiere sind Fische oder Weinbergschnecken und andere Tiere, die im Wasser lebten. Fastenmuffel glaubten auch, dass Fasane und Rebhühner dazugehörten.
So ließ Leonhard mehrere Weiher ausschaufeln, damit er in der Fastenzeit Fisch in seiner unmittelbaren Umgebung hatte. So entstand auch der Völserweiher.
Was mit den Abfällen, die nach dem Essen übrig blieben, geschehen ist und wie die mittelalterlichen Toiletten aussahen, das erklären Peter Weisnecker, Sebastian Häufle und Barbara Gamper.
So, da gibt es einmal das unappetitliche Thema, der menschliche Ausscheidungen genannt, Kot, Fäkalien, Scheiße, Gacker, Südtirolerisch. Wie in vielen Almhütten gab es früher in Schlössern Plumpsklos. Plumpsklos sind Emporen mit einem Sitz und einem kreisrunden Loch darin. Für die kleinen Kinder gab es einen Reduzierring, weil sie sonst in die Sorgrube fielen. Das kam sehr oft vor. Die Sorgrube wurde in gewissen Zeiten ausgeschöpft und auf dem Feld verteilt.
Nein, Klopapier gab es keins. Ist das ein Problem für dich? Früher verwendete man wohl in unserem Schloss Blätter von Laubbäumen und Moos. Noch heute in einigen islamischen Ländern gilt die linke Hand als unrein, mit der man kein Essen anfassen darf. Was man damit machte, könnt ihr euch wohl selbst ausmalen. Das WC-Wasserklosett gibt es erst seit 1775, als der Mann Alexander Cumming, Uhrmacher, Mathematiker und Mechaniker, in London das moderne WC erfand. Eine grandiose Erfindung.
Dann gab es die Küchenabfälle, die einfach in der Schlossgraben gekippt wurden. Irgendwelche Tiere, weniger die unten vorübergehenden Schlossbewohner, hatten ihre Freude daran. Mit größeren Stückchen wie Tierknochen, Scherben, zerbrochenen Geschirrs und so weiter füllte man vorhandene Hohlräume auf. Beim Ausschachten eines Turms in unserem Schloss kam eine Menge solcher vor 500 Jahren dort deponierter Hinterlassenschaften ans Tageslicht. Archäologen stürzten sich nachgerade darauf. Die Rückstände geben Aufschluss über die damaligen Ernährungsgewohnheiten, über Art und Herkunft des Geschirrs und die damit verbundenen Handelsbeziehungen. Du weißt, diese archäologischen Kostbarkeiten sind im Tischlerhaus zu bestaunen.
Da Leonhard von Völs bis zu seinem Tod Landeshauptmann an der Etsch und Burggraf zu Tirol war, musste er auch Nachrichten versenden. Für die Schrift gab es keine strengen Vorschriften. Das Geschriebene musste nur im eigenen Sprachraum verstanden werden. Wie die Worte geschrieben wurden, war dem Schreiber überlassen. Welche Merkmale die Schrift im Mittelalter aber erfüllte und womit geschrieben wurde, das wissen Maximilian Meyerl, Benjamin Schieder, Laurin Senoner und Peter Weißenecker.
Vielleicht wisst ihr gar nicht, dass es auch noch einen anderen Füllhalter als unseren heutigen Patronenfüller gibt. Einen mit Pumpentank, in dem mittels eines Kolbens den Darf gesagt werden kann. Diese Erfindung wurde 1809 zur Zeit Andreas Hofer erfunden. Trotzdem hat man früher noch mit der Gänsekielfeder geschrieben.
Wie man eine Gänsefeder zur Schreibfeder macht. Als Rechtshändler nimmst du eine Feder aus dem linken, als Linkshändler eine aus dem rechten Flügel. Schneide den Kiel mit einem Messer an einer Spitze schräg zu, dass du ihn als Schreibfeder benutzen kannst. Ziehe das Häutchen im Inneren des Kiels heraus. Schneide den Kiel etwa 3 bis 5 mm in der Mitte ein. Dieser Spalt ist wichtig, damit der Kiel Tinte aufnehmen kann. Das solltest du beim Schreiben beachten. Dunkle die Kielspitze in ein Tintenglas und schreibe dann die ersten Buchstaben. Übe ausdauernd, denn das Schreiben mit der Feder ist Übungssache. Falls die Spitze nach häufigem Schreiben wieder stumpf wird, kannst du den Kiel von neuem zuschneiden.
Es wurden 3 Achten von schwarzen Tinten hergestellt.
Tinten aus Ruß,
aus der Rinde des Schlederns
und aus Galläpfel.
Die Rußtinte. Tinten aus Ruß und Öl gab es auf der ganzen Welt. Das Baumharz, das Pech, verleiht den Ruß aus Holzkohle eine leicht ölige Eigenschaft. Der Nachteil dieser Tintenart ist, dass sie nicht wischfest ist. Für diese Tintenart benötigt man eigentlich nur Wasser, Ruß, Gummi Arabicum und einen Behälter. In einem Viertelliter Wasser werden ca. 4 Esslöffel Gummi Arabicum unter gleichzeitigem Erwärme erhitzt und mit Ruß verrührt. Lässt sich die Tinte nach dem Trocknen sehr leicht verwischen, muss mehr Gummi Arabicum hinzugefügt werden. Durch mehrmaliges Filtern können grobe Rußteilchen entfernt werden, das die Tintenqualität verbessert.
Schlederntinte oder auch genannt Dornrindentinte. Die Dornrindentinte war die am häufigsten verwendete Tintenart des Mittelalters. Sie ist einerseits lichtecht und haltbar wie die Rußtinte. Diese Tintenart hat komischerweise eine rotbräunliche Färbung. Die Zubereitung. Man schneidet Dornenzweige von Schlehen in April oder Mai kurz vor dem Ausschlag und lässt diese einige Tage liegen. Dann wird die Rinde in Wasser gelegt und verrührt. Wenn die Mischung rotbräunlich gefärbt ist, wird sie aufgekocht und mit der Rinde vermischt. Die so entstandene Brühe wird zum Schluss mit dem Wein aufgekocht und manchmal auch mit Baumharz verdickt und in ein Pergamentsäckchen an der Sonne getrocknet. Diese Tinte war nahezu unbegrenzt haltbar.
Galläpfeltinte. Die Galläpfel wachsen auf Eichenbäumen. Sie dienen als Gegengift der Gallwespe. Diese rot-gelblichen Kugelchen enthalten Tannin, die zum Gerben von Leder, aber auch zur Herstellung von Tinte verwendet werden kann. Die Herstellung im Mittelalter erfolgte durch Eisensulfat, Gummi Arabicum, Wasser und Galläpfel. Die getrockneten Galläpfel werden zerstampft und zerkocht. Daher entsteht die Gallustinte.
Das Gummi Arabicum. Das Gummi Arabicum ist ein afrikanisches Pech. Es ist fast schon schwierig, einen Bereich zu finden, in dem kein Gummi Arabicum vorkommt. Sogar in der Cola, überhaupt in der Lebensmittelindustrie. Es ist ein Verdickungsmittel und ein Emulgator. Ihr könnt einmal nachschauen, ob ihr auf euren Getränkeflaschen die Zusatzstoffe, die laut EU ja aufgelistet werden müssen, E414 findet. Das ist Gummi Arabicum. Es kam aus Spanien, das ja eine sehr starke Verbindung zu Nordafrika hatte, zu uns nach Europa. Da es ohne diesen Stoff ja nicht gehen würde, die Tinte wäre zu flüssig und zu wässrig.
Jetzt fehlt uns nur noch Eisensulfat. Das ist verwittertes Pyrit und ist grün und es ist ein Mineral. Wenn zu viel von denen hinzugefügt wird, wird das Papier teils angefressen oder gar aufgefressen.
Schreibunterlagen. Früher gab es viele Schreibunterlagen sowie Ton und Papyrus. Papyrus benutzt man bis 300 nach Christus. Danach schon auch noch, aber daher Pergament und Blütenpapier. Das Pergament ist eine dünne Haut unter der normalen Haut von Kühen, wo sich darauf Haare befinden. Diese Haare musste man entfernen und die Haut trocknen lassen. Als die Haut getrocknet war, konnte man sie als Schreibunterlage benutzen. Das Blütenpapier bestand aus alten Lumpen und diese Lumpen bestanden aus Leinen. Diese Lumpen legte man ins Wasser, stampfte sie, bis ein Brei entstand. Diesen Brei siebte man und presste man. Den gepressten Brei hängte man auf einer Leine auf und als er getrocknet war, konnte man ihn als Schreibunterlage benutzen.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b der Mittelschule Kastelruth haben uns in den verschiedenen Beiträgen durch Schloss Brösels und durch das Mittelalter geführt. Eine ausführliche Führung hat die Klasse gemeinsam mit ihrem Lehrer Elmar Bergmann in Buchform veröffentlicht. Schloss Brösels für Kids, eine geführte Trekkingtour in die Zeit um 1500, ist bei Wega erschienen. Schloss Brösels öffnet seine Tore wieder nach der Winterpause, am 1. Mai. Es verabschieden sich Beppi Knapp an der Technik und Katrin Praganja am Mikrofon.